Kulturradio. Eine Sendung der IG Kultur Steiermark.
Willkommen beim Kulturradio, Sendung und Podcast der IG Kultur Steiermark auf Radio Helsinki und auf Radio Frequenz. Mein Name ist Simon Hafner und ich darf euch in der folgenden Stunde wieder durch die Sendung begleiten. Diesmal widmen wir uns der Frage, wie man die eigene Arbeit im Kulturbereich resilienter, also nachhaltiger, ressourcenbewusster und widerstandsfähiger gestalten kann. Die Herausforderungen im Feld sind groß. Prekäre und unsichere Arbeitsverhältnisse, ökonomischer Druck, hoher Stress oder stark und spontan variierende Arbeitszeiten sind Normalität. Gepaart mit oftmals hohem persönlichen Einsatz und hoher Motivation ergibt sich schnell eine durchaus problematische Mischung, die in Überlastung, Überforderung und im schlimmsten Fall Burnout enden kann. Um zu erfahren, was man tun kann, damit das nicht passiert, unterhalte ich mich heute ausführlich mit der Psychotherapeutin Marlene Huema. Obwohl die Unterstützung durch Psychotherapie an sich kein großes Tabu mehr darstellt, ist die Inanspruchnahme nach wie vor nicht ganz einfach. Die mangelnde Versorgung durch Kassenplätze trifft ökonomisch benachteiligte Gruppen um ein Vielfaches mehr. Manchmal mangelt es an Gesundheitskompetenz, um sich die Notwendigkeit einer Therapie einzugestehen. Und eine gewisse Stigmatisierung ist noch immer vorhanden. Aufgrund veralteter Rollenbilder scheuen tendenziell vor allem Männer nach wie vor den Weg in professionelle Unterstützung. Wenn Probleme und Krisen auftreten, will man, soll man, muss man das schon irgendwie alleine schaffen. In der folgenden Stunde erklärte uns Marlene Huema, wieso das Durchbeißen oder Durchwuscheln nicht die beste Lösung ist. Marlene Huema ist seit 2018 als Psychotherapeutin in Wien tätig. Neben ihrer Praxis hat sie unter anderem in der psychosozialen Beratung und Begleitung von asylberechtigten Menschen und Kundinnen der Wiener Wohnungslosenhilfe gearbeitet. Sie hat für die interdisziplinäre onkologische Nachsorgeambulanz der ÖGK gearbeitet und macht zurzeit eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Dazu ist sie mit den Rahmenbedingungen im kulturellen Feld bestens vertraut. Seit 20 Jahren ist sie auch als DJ und Veranstalterin aktiv. Hallo Marlene, guten Morgen. Freut mich, dass du dir heute für die Sendung Zeit genommen hast. Ich würde zu Beginn gern so ein paar grundlegende Fragen stellen. Was ist Psychotherapie? Wann nehmen Sie Menschen in Anspruch und wie läuft deine Arbeit da konkret ab?
Ja, auch einen schönen guten Morgen aus Otterkring. Psychotherapie soll meinen, dass es eine Befindlichkeit, einen Zustand gibt, wo es darum geht, in eine Veränderung zu kommen. Und das ist der Grund, warum Menschen dann den Weg herfinden, weil etwas nicht stimmig ist, nicht gut ist und irgendwie ein gesunder Anteil, der für sich was Gutes möchte, eine Veränderung ersehnt. Und damit beginnt auch der Psychotherapieprozess. Man klärt, wo die Person gerade steht, welche Themen gerade einen umtreiben oder es schwer machen, wo es dann über das definierte Therapieziel Richtung gibt, wo man hin möchte, wo man hinkommen kann, mit dem, was man einfach auch mitbringt an eigenen Ressourcen. Genau.
Wie läuft das dann konkret ab? Also wenn Menschen diese Entscheidung treffen, zu dir zu kommen, wie lange dauern solche Prozesse? Wie regelmäßig ist das?
Ja, also nach der Erfahrung ist es so, dass man dann schon eine feste Entscheidung braucht, diese Veränderung anzusteuern. Das heißt, dass man schon am Beginn einmal auf einer wöchentlichen Basis einmal ein paar Termine macht, um dann es auch entsprechend noch Möglichkeit zu dehnen, wenn einmal sozusagen der erste große Wulst vorüber ist. Das kommt natürlich darauf an, wie es für die jeweilige Person möglich ist, finanziell, zeitlich. Aber es braucht schon eine ernst gemeinte Entscheidung, eine feste Entscheidung, damit es in einen guten Prozess findet.
In der Psychotherapie gibt es ja unterschiedliche Schulen bzw. Richtungen. Deine Arbeit basiert auf der von Viktor Frankl begründeten Existenzanalyse. Kannst du da ein bisschen was über die grundlegenden Gedanken und Prinzipien sagen?
Mhm. Ja, der Viktor Frankl hat ja in Wien die dritte Therapieschule gegründet, Existenzanalyse und Logotherapie. Die Logotherapie befasst sich zentral mit dem Thema des Sinns, also der Wille zum Sinn, während die Existenzanalyse, wie ich sie praktiziere, eigentlich eine weitere, andere, neue Richtung ist, die vom Alfred Lengle gegründet wurde. Er ist nach wie vor tätig und auch in Wien wohnhaft und hat die Existenzanalyse einfach weiterentwickelt. Er war Schüler von Viktor Frankl. Es gab aber, wie es in der Therapie, in den Therapieschulen recht prominent ist, Zerwürfnisse. Das hat aber eben zur Weiterentwicklung geführt. Der Unterschied Frankl und Lengle ist, dass der Herr Lengle sich dann schon nunmehr in diese Therapieschule damit beschäftigt oder es einfach schon als wesentlich empfindet oder empfand, viel in die Selbsterfahrung zu gehen als Therapeutin, als Therapeut und sich auch konkreter noch mehr auch wirklich mit den psychiatrischen, pathologischen Krankheitsbildern auseinanderzusetzen, um wirklich wirksame Antworten auf diese Situationen dann auch zu haben. Also es ist dann oftmals ein bisschen, glaube ich, hat sie ja empfunden, zu wenig nur mit dem Sinn oder so zentral mit dem Sinn zu arbeiten, sondern auch wirklich ein Strukturmodell zu entwickeln, was Angstthemen, Depressionsthemen, diverse Persönlichkeitsstrukturen, die problematisch sind, so zu entwickeln, dass diese Existenzanalyse darauf gut antworten kann.
Jetzt haben wir mal so ein bisschen die Basics, die Grundlagen geklärt. Kommen wir vielleicht jetzt so näher zum Thema der Radiosendung und zur Frage der Resilienz in der Kulturarbeit. Du hast ja selber auch einen Background im Kulturfeld. Wenn Menschen im Kulturfeld über die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit sprechen, geht es oft um die schwierigen finanziellen Aspekte, Probleme bei Förderungen, behördliche Aufgaben und Auflagen, die übervollen To-Do-Listen, oft eine ständige Überforderung an den vielen Arbeitsaufgaben, die zu erledigen sind. Über die psychischen und inneren Rahmenbedingungen wird oft weniger gesprochen. Zumindest ist das jetzt mein Eindruck über 25 Jahren, in denen ich jetzt im Feld tätig bin. Wie sehr übersieht man im Trubel des Alltags die Wichtigkeit der inneren Prozesse? Und wie kann man vielleicht sowas wie ein Sensorium entwickeln, um zu wissen, wann es Zeit ist, sich Unterstützung zu holen?
Ja, ich würde mal sagen, es stimmt, gerade in der Kunst- und Kulturarbeit sind wir vielfach konfrontiert mit Widrigkeiten, die sozusagen auch oft einen Rahmen vorgeben. Wir würden da auch von diesen Bedingungen sprechen, mit denen wir dann jeweils einen Umgang finden müssen. Das heißt, es ist auf der einen Seite ein bisschen diese Sicht im Außen, was liegt vor. Und es ist gut, immer wieder auch diese Innenschau, diese Sicht nach innen zu wagen, um diese Stimmigkeit, was ist da für mich jetzt noch richtig, stimmig und gut? Ich glaube, es bedarf immer wieder mal so eines Innehaltens, wenn es auch um diese Widrigkeiten und Schwierigkeiten geht, wie geht es mir damit? Und wie, da kommt jetzt schon die Sinndimension dazu, sinnvoll ist mein Tun bei dieser Sache. Natürlich geht es da auch ja darum, dass wir das schon kennen, dass wir mit dem, was wir da in der Kunst- und Kulturarbeit machen, einfach schon auch oft Herzblut drinsteckt, Leidenschaft drinsteckt, wirkliche Werte wir ins Leben bringen damit. Also wir verwirklichen uns damit, wir kommen in eine Existenz, die meinige ist, wenn wir Kunst schaffen, wenn wir Kulturarbeit leisten. Und zugleich gibt es aber eben auch Grenzen, mit denen wir es da zu tun haben, wo es irgendwo schon gut ist zu merken, jetzt ist mir aber auch was zu viel und jetzt ist was nicht mehr gut für mich.
Was wären so grundsätzliche Überlegungen oder Techniken oder Übungen, um für sich selbst in diese Innenschau zu kommen, aber auch dann in weiterer Folge in so eine resiliente Haltung zu kommen und diese vielleicht auch längerfristig zu behalten und vielleicht dann damit so etwas wie Burnout oder Krisen zu vermeiden? Du hast ja im Rahmen der Reshift Radio Days des Wiener Online-Radios RES Radio einen Workshop dazu gehalten, wo du wirklich so strukturiert über so unterschiedliche Aspekte gesprochen hast.
Ja, also ein Stück weit ist es schon gut, sich selbst im Blick zu haben, sich selber auch da zu verstehen hinsichtlich der eigenen Motive. Das ist sehr wesentlich, da einen unverstellten Blick darauf zu haben, weil es ist mega anstrengend, wenn das Motiv ein falsches ist. Also damit meine ich zum Beispiel, dass so ein Motiv ist, wenn es ihn nicht macht, dann macht es sonst niemand, oder nur durch diese Tätigkeit oder durch diese Arbeit, so im Sinne von Profilieren, bin ich. Weil dann ist es eben schwierig, mal auch was loszulassen, weil dann irgendwie so, was bin ich dann noch, als auch was Ängstliches daherkommen kann. Also das zu überprüfen, warum ich was mache, das ist ja so, ich glaube, Nietzsche hat das ja eh recht treffend gemeint, wenn es ein Warum gibt, hält man fast jedes Wie aus. Und da ist sicher es gut zu schauen, welches Warum habe ich dazu. Ja, und dann geht es auch um recht, würde jetzt einmal fast sagen, vermeintlich banale Umstände. Einfach auch wirklich zu schauen, wie schaut es bei meinen Ressourcen aus? Wie viel Kraft kann und mag ich einsetzen? Wo spüre ich auch dann diese eigene Begrenzung? Weil irgendwo haben wir können aushalten auf Zeit. Aber irgendwann einmal erschöpft uns einfach ständiges Aushalten und Kräfte, Ressourcen zu überbeanspruchen. Also da geht es auch um wirklich sowas wie sich selber einfach immer wieder auch gut anspüren. Und dann geht es auch darum, dass das ganz gut gelingen kann, Technik, diese Stresssituationen, Überbelastungen, auch Ärgernisse immer wieder in einen Ausgleich zu bringen. Und das geht ganz gut über zwei Stränge. Das wäre auf der einen Seite all das Schwere, was oft so von oben auf mich drückt, so bildlich gesehen, als wäre das so ein Dreieck und an der oberen Ecke, an der oberen Kante würde so jetzt stehen die Belastung, der Stress, das Ärgern, etwas, was man nicht beeinflussen kann. Und runter dann auf die beiden Seiten wäre auf der einen beispielsweise einen guten Ausgleich zu finden über ja das Aktive, dem Leben zugewandte, was meint, einfach auch Spaß haben mit Freunden, Beziehungen, auch Sport oder etwas, was man einfach mal grundsätzlich gern mag und was eher aktiv gelagert ist. Und die andere Seite, das ist jetzt das, wo wir häufig nicht so gut sind darin, das wäre so die Zeit mit mir, entspannen, Müßiggang. Das ist meine Erfahrung und vielleicht kennt man es auch so an der eigenen Person. Es ist schon wirklich eine wesentliche Frage, wie kann ich entspannen?
Vielleicht hake ich da kurz ein, weil mein Eindruck ist ja, egal ob das jetzt bei mir selber als Aktiver, aber auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass gerade diese Frage des Ausgleichs und der Zeit mit mir sich im kulturellen Feld oft vermischt, weil eben es so eine starke Motivation gibt, die so von innen heraus sich so anfühlt, etwas zu tun, und man macht quasi das, was ja einem sowieso Spaß macht. Das ist gleichzeitig Arbeit. Es ist auch oftmals Zeit mit mir. Also dieses Dreieck wird vielleicht manchmal schwieriger zu erkennen, als es vielleicht jetzt bei einem Anstellungsverhältnis, beim klassischen sogenannten 9-to-5-Job ist, wo ich irgendwie klare Arbeitszeiten habe, ich komme nach Hause, ich muss nicht mehr an die Arbeit denken, ich habe mein Wochenende etc. Bei die meisten Leute sind im Kulturfeld ja entweder in prekären Anstellungsverhältnissen oder sind auch selbstständig aktiv, oder oftmals sind es auch Mischformen. Also wie wichtig ist es, dieses Dreieck, das du beschrieben hast, also wo es auf der einen Seite um die Belastung geht oder sowas wie um den Job und dann auch diesen Ausgleich, den man aktiv gestaltet mit Spaß haben, Sport, Freunden etc. und diese Zeit mit mir. Also wie kann man das entflechten, wenn das so miteinander verwoben scheint?
Das ist die Krux irgendwie in der heutigen Zeit, so im Generellen. Da geht es Menschen, glaube ich, auch vielfach so, die jetzt nicht so im Kunst- und Kulturbereich tätig sind. Das ist schon etwas, was sich entwickelt hat, dass die Arbeitszeit und die Freizeit sich sehr, dass das sehr verschwimmt. Und das bereitet uns Probleme. Und das ist wirklich wichtig, da zu entscheiden, wann grenze ich meine Zeit als meine Freizeit ab, die auch möglichst geschützt ist, oder die einfach als etwas wirklich Wichtiges gesehen wird von mir, die einfach diesen Wert hat. Natürlich ist es so, dass sich das oft ja vermengt, dass ja auch in der Arbeit, in der Kunst- und Kulturarbeit diese Elemente ja drinnen sind, die ausgleichend wirken, weil sich das oft verflechtet. Und zugleich ist vor allem diese Zeit mit mir etwas so Wichtiges, dass es auch einer Entscheidung bedarf, diese Zeit zu schützen und diese Zeit auch sich zu nehmen. Und das heißt halt auch ganz praktisch und konkret eben, dann einfach mal auch nicht erreichbar zu sein, zum Beispiel, um sich da wirklich ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen, immer wieder mal auszusteigen. Ich glaube, dass das schon vorbeugend ist. Burnout-Prophylax meint dieses, nichts kann oft mal so wichtig sein wie jetzt, sich auf sich selber zu konzentrieren und sich etwas zuwenden. Mit Müßiggang ist immer gemeint, auch sich Zeit nehmen. Das klingt so banal, aber es ist so wichtig und oftmals auch so schwer, sich da auch wirklich ganz, ganz ernst und wichtig zu nehmen.
Gerade dieses Aussteigen, das du beschrieben hast jetzt, oder dieses sozusagen sich Zeit nehmen, ist manchmal aber vielleicht auch sehr schwer, weil oftmals sind ja im kulturellen Feld, sind ja nicht nur berufliche Verknüpfungen, sondern oft auch gleichzeitig freundschaftliche Verknüpfungen. Dann hat man immer einen hohen Leistungs- und Arbeitsdruck, und dann trifft eine Person die Entscheidung und sagt, mir ist das jetzt zu viel, ich muss mich da rausnehmen. Da kann relativ schnell eine Situation entstehen, wo die anderen dann irgendwie genervt sind, sich im Stich gelassen fühlen, oder die Person, die eigentlich schon in der Überlastung ist, macht gar nicht den Schritt, weil sie eben aus einem Gefühl der Solidarität heraus denkt, da muss ich jetzt durch, weil sonst lasse ich die anderen ja hängen. Wie kann man so einen Knoten auflösen?
Ja, du hast das schon angesprochen, wenn sich das Szenario so zeigt, dass das dann mit dass es nicht mehr leicht ist, dass es dann vielleicht radikale Schritte, dass sich dann radikale Schritte zeigen, dass das dann irritiert und ja, dann ist es womöglich schon ein bisschen zu spät. Also ich glaube, darum ist es ja so wichtig, immer gut drauf zu schauen, wie geht's mir und wie kann ich diese Schwierigkeiten stemmen. Und es braucht einfach diese Selbstfürsorge. Wenn wir die schleifen lassen, dann staut sich da einfach wirklich was an und dann ist wirklich irgendwann einmal der Zusammenbruch oder das Burnout oder eben ja, das völlige Wegfallen die Konsequenz. Also lieber was kultivieren, was so im Mikromäßigen meint, ich steige klein aus oder damit meint man ja einfach auch, ich nehme mir Zeit und ich mache Pausen. Ganz konkret zu schauen, wie ist der Tag gestaltet, wenn gleich von außen vieles diktiert ist oder vorgegeben ist, sich da trotzdem nicht zu vergessen. Und ja, eh wie du sagst, diese große Leidenschaft, dieses Gefühl, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bricht was zusammen. Das sind leider eben genau, wenn ich das öfters spüre, fühle, wahrnehme, das ist eine beste Bedingung fürs Burnout. Die Erschöpfungsdepression, das ist quasi das Burnout, das freut sich darüber, wenn wir oft in diese Situation kommen, ja, ohne mich geht's nicht. Genau. Das muss immer klar sein, es muss ohne mich gehen können.
Ich finde das eine durchaus schwierige Frage, gerade in auch politisch angespannten Zeiten. Viele Menschen, die im Kulturfeld tätig sind, sind ja auch politisch aktiv. Und da stellt sich diese Frage des Tuns und sonst macht es niemand ja nochmal vielleicht etwas dringlicher als vielleicht jetzt im kulturellen Feld.
Das ist ja eben, wie ist das eh richtig jetzt gerade aufspürst, die Kunst, dass ich zwischen dem, was mich da aus der Welt anspricht, wo ich antworten möchte, also beispielsweise eine politische, eine Notwendigkeit, sich einfach zu positionieren, eine Stellungnahme abzugeben. Es ist eben, so meint man es, dazu sagt man kopernikanische Wende, also nicht ich frage in die Welt hinein, was hast du für mich da jetzt bereit gehalten, sondern das Leben spricht mich an. Wie reagierst du darauf? Wie antwortest du jetzt darauf? Und das ist natürlich für politisch politische Personen oder Personen, die einfach dann schon für eine Sache recht brennen und tun möchten, ja schon notwendig, entsprechend sich über Stellungnahmen dazu in Position zu bringen, aber immer vor dem Hintergrund, dass das für mich noch gut ist, dass das richtig ist in dem Ausmaß und dass das über eine Stimmigkeit so passt. Natürlich sind wir unterschiedlich gelagert, Menschen haben mehr oder weniger Kräfte, sind mehr oder weniger dynamisch und es ist schon so, dass es was damit zu tun hat mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur, dass man sich in dem oder jenem Feld wiederfindet. Und dann ist das ja auch das Meinige, also das ist ja schon gemeint, sich damit mit dem Meinigen in die Existenz zu führen, meine Existenz damit auch zu befüllen. Aber es ist natürlich dann wahrscheinlich gerade für jene, die sehr dynamisch und kraftvoll sind, aufzupassen, sich nicht zu übermachen.
Die Überforderung kommt ja manchmal jetzt nicht nur aus dem unmittelbaren Arbeitsfeld, sondern die Zeit, in der wir leben, auch vielleicht kombiniert mit den Medien, in denen, mit denen wir leben, also Stichwort soziale Medien, Nachrichtenflut etc. Gerade wenn man vielleicht ein etwas feineres oder ein offeneres Sensorium hat, ist man ja da auch relativ schnell in der Überforderung. Und kombiniert mit der Überforderung jetzt in der Arbeit, wie ist da das Wechselspiel und was kann man vielleicht tun welchen Blick sollte man darauf, auf diese, ich sage jetzt mal, externen Überforderungsfaktoren, welchen Blick sollte man da anwenden, um vielleicht da ein bisschen den Druck rauszunehmen?
Ja, ich denke, es ist auch da wieder notwendig zu begrenzen. Medienkonsum, Nachrichtenkonsum zu begrenzen, so wie es einfach auch wieder über die eigene Befindlichkeit andeutet, da wird man jetzt was wieder zu viel. Man muss sich natürlich schon vor Augen halten, wir haben jetzt das Jahr 2026 und ich habe kürzlich von einem Neurologen gehört, der hat das in dem Bild ganz gut dargestellt, was wir heute an einem Tag an Informationen mitbekommen, die unseren Tag irgendwie, die auf uns treffen, ist das, was im Mittelalter ein Bauer sein ganzes Leben lang an Informationsflut quasi erlebt hat. Also da hat sich wirklich schon was verändert. So schnell kommt die Evolution nicht nach und die Biologie nicht nach. Also wir sind schon in Zeiten wie diesen extrem bombardiert und natürlich auch jetzt geschichtlich gesehen aktuell sicher in Zeiten, wo es politisch, geopolitisch Angst machen kann auch. Angst ist sowieso auch etwas, was uns viel Kräfte kostet. Und da ist es einfach wieder auch immer wieder die Devise zu schauen, ganz unmittelbar in meinem Leben, wo kann ich wirksam sein, gerade von dem großen Ganzen immer wieder runterzubrechen, was ja einfach oft auch sehr weit weg ist und viele Problematiken beim genauen Hinschauen ja dann trotzdem de facto jetzt mit meinem Leben, in meinem Leben weniger Effekt hat, da immer wieder vom Großen wirklich so aufs ganz eigene, unmittelbare Leben zu kommen, vor allem auch. Und das ist dann schon auch das Schöne zu sehen, wo kann ich jetzt in meinem Umfeld auch dann mich als wirksam erleben? Und so kriegen wir dann schon auch wieder mehr Boden. Also die Frage würde ich eben so beantworten, es ist sicher erforderlich, einfach immer wieder zu schauen, wo braucht es Begrenzungen im eigenen Konsum? Wo darf ich immer wieder einmal hinterfragen, was hat ein Umstand, der dramatisch ist, jetzt mit meinem konkreten Leben zu tun? Und wie, wenn ich auf mein eigenes Leben wieder im ganz Unmittelbaren schaue, kann ich mitgestalten und wirksam sein?
Ich muss da jetzt nochmal nachfragen, weil gerade wenn politische Situationen eskalieren. Man sieht ja weltweit eigentlich einen vorangehenden Rechtsruck. Das sehen wir auch auf lokaler, regionaler Ebene in der Steiermark. Wie handelt man dieses Zusammenspielen dieser Abgrenzung und gleichzeitig diese Frage des, wie viel lasse ich zu, also jetzt politisch oder wo kann ich in die Solidarität gehen?
Ja, ich glaube, es ist schon auch so, dass man manches ganz einfach auch lassen muss. Also im Sinne von dem Umstand, dass es manches Mal bei der Überprüfung der Umstände und der eigenen, des eigenen Zustands notwendig ist, immer wieder auch sich üben darin, was lassen, zu belassen, sich auch darauf zu verlassen, dass sich Dinge auch wieder ändern werden, um immer wieder auch in eine Gelassenheit zu kommen, weil sonst ist man im konstanten Alert und wird einfach, man kriegt dann auch zum Teil so einen Hyperfokus auf Dinge, die da nicht passen. Und man muss ein bisschen aufpassen mit diesem Hyperfokus auf das, was nicht gut ist. Eben, da kommen wir mal wieder zurück zu diesem genannten Dreieck. Wo finde ich dann wieder für mich einen Boden? Wo kann ich meine Ressourcen wieder beziehen? Und es ist eine Ressource meiner selbst, es zu können, immer wieder mal was zu lassen. Das ist wirklich eine schöne Übung. Und es ist auch eine riesige Leistung, das schier Unaushaltbare auszuhalten. Das haben wir auch oft nicht so am Schirm, dass es wirklich manchmal so ist, dass es eine Phase gibt, die im allerletzten nur noch auszuhalten ist. Und das können wir auch. Und das ist auch erstaunlich, was man ja schon auch an Widrigkeiten und schier Unaushaltbarem ausgehalten hat. Das ist eine schöne, wichtige, kräftige Erfahrung, die uns auch gut und sicher durch nächste stürmische Zeiten bringen kann. Also.
Ja, mir fällt an der Stelle, weil wir am Anfang über die Rolle von Viktor Frankl bei der Existenzanalyse gesprochen haben, sein Buch ein, trotzdem Ja zum Leben sagen, wo es ja, also wo er über seine Zeit im Konzentrationslager in Auschwitz schreibt.
Ja.
Und da dreht sich es ja eigentlich genau um diese Frage.
Ja, also das ist ja sowieso eine Grundannahme hier in meiner Praxis und in der Existenzanalyse, dass der Mensch mit einer Welt konfrontiert ist, die nicht ideal ist. Also wir haben in der menschlichen Existenz es immer mit Leid zu tun, mit Schuld zu tun und auch mit dem Tod schlussendlich. Und was wir tun, das ist dem trotzen. Wir sagen trotzdem Ja zu diesem Leben, weil ich finde, dem gegenübergestellt gibt es eine, neben der tragischen Trias auch eine Trias, die uns rettet, und das ist das Wahre, das Schöne und das Gute. Genau, und dieses Trotzen, dieses Aushalten ist einfach eine unglaublich starke menschliche Fähigkeit. Man muss auch dazu sagen, nochmal zurück zu diesem Lassen, wenn wir nämlich es nicht lassen können und nie lassen können, laufen wir Gefahr, auch fanatisch zu sein. Also dieses überhaupt keine Schranken mehr zu kennen und sich völlig was in was zu verbeißen, das ist dann irgendwie, das hebt dann vom Eigentlichen ab und mündet in Fanatismus, und davon ist es auch immer wieder gut, sich abzugrenzen, und drum, es braucht immer wieder ein Regulativ, damit wir einfach einen Boden haben. Wir brauchen Boden, auf dem wir gehen können, und genau.
Würdest du sagen, dass ich denke jetzt nochmal an dieses Dreieck, das du am Anfang beschrieben hast, ja, also wo an der Spitze oben die Belastung, der Stress, die Arbeit, was auch immer steht, und dann auf der einen Seite der Ausgleich, das Aktive, Spaß haben, Freunde treffen, und auf der anderen Seite am anderen unteren Ende des Dreiecks die Zeit mit mir, die Entspannung, der Müßiggang. Würdest du sagen, je qualitätsvoller man es schafft, diese diese zwei unteren Punkte, also diesen Ausgleich und die Zeit mit mir zu gestalten, umso resilienter bin ich in Bezug auf die Belastung, auf den Stress und also es ist so ein bisschen der Umkehrschluss zu der Frage der Solidarität und auch in diesem politischen Kontext, wie sehr man dann aktiv werden soll oder kann, wenn so viel zu tun ist. Das heißt, anstatt eigentlich vielleicht sich da eben, so wie du es jetzt beschrieben hast, hinein zu fanatisieren, sozusagen vielleicht zuerst den Schritt zurück zu machen, um dann eigentlich vielleicht auch resilienter und unter Anführungszeichen leistungsfähiger zurückzukommen. Ist das ein Schluss, den du als zulässig empfinden würdest?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist irgendwie, es liegt schon auf der Hand, dass die Herausforderungen und die Widrigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, gut und nämlich langfristig, nachhaltig gut auszuhalten sind, wenn man sie schlichtweg einfach immer wieder, wenn wir uns generell in unserem Sein auch mit Dingen beschäftigen, die abseits davon sind, um einfach dieses Leben durch Ausgleich einfach gut zu bewältigen, ja. Und ich glaube einfach, das ist auch eben schon was, worüber man manchmal ein bisschen stolpern oder einfach ein bisschen zu wenig nachdenken. Dieses ganz einfache, was braucht's, damit es mir gut gehen kann? Und ja, immer dieser, das geht ganz einfach, indem man sich selber auch immer wieder so fragt, kann ich noch und mag ich noch? Das ist dann auch, weiter könnte man noch fragen, darf ich das auch so oder darf ich bei der Sache auch so sein? Darf ich mich so als Person da in die Sache einlassen? Und in weiterer Folge dann, wie soll es weiter werden? Also das geht dann in die Zukunftsdimension. Wie möchte ich es denn, dass es weiter wird? Aber so ganz grundsätzlich, eben ganz einfach, kann ich noch und mag ich noch?
Du hast vorhin die Angst angesprochen. Vielleicht reden wir ein bisschen über die Angst, weil gerade in so einem prekären Feld wie dem Kunst- und Kulturfeld, es gibt ja da Studien zur sozialen Lage, die Menschen sind hier überdurchschnittlich armutsgefährdet oder sind teilweise, leben in manifester Armut. Die ökonomische Situation bringt ja dann relativ schnell auch Angst und Existenzängste. Wie geht man damit um? Oder auch die Frage, welche Schritte muss man tun, um vielleicht die Angst zu verringern?
Also, ja, also das, der eine Teil deiner Frage, wie ich es jetzt verstehe, meint eben, wenn was so existenziell bedrohlich ist, wie die finanzielle Situation, dann ist es mit dieser Frage, kann ich ja wirklich offenbar bei diesem Beispiel schon wichtig zu schauen, ja, kann ich mit dem, was ich da jetzt mache, einfach schlichtweg noch leben, noch überleben, einfach mir das Leben leisten. Also darum, dieser Frage nachzugehen, kann ich und mag ich, wenn es bei der ersten Ebene des Könnens schon scheitert oder prekär wird, dann braucht es eine Veränderung. Weil man kann Durststrecken schaffen, aber all along ist dann schlichtweg es eine offensichtliche Bedingung, dass da jetzt was nimmer möglich ist, weil es, genau. Und der andere Teil deiner Frage, da muss jetzt nur mal überlegen, wo ich der zweite Strang, den ich da jetzt gehört habe. Magst du es nur mal wiederholen, Simon, was da gemeint war?
Ich weiß den zweiten Teil meiner Frage nicht mehr.
Ja, sehr gut.
Ich habe über die Angst gesprochen und
Ich habe Angst, genau. Also die Ängste sind so gesehen ein Teil, oftmals ein Anteil in unserem Sein, in unserem Denken, in unserem Handeln. Und die Ängste, die haben Szenarien, die sie uns vormachen. Also die Ängste sind ja oft irrational, wenn wir sie überprüfen, mit der Frage, ist das so? Also eine Angst sagt, das wird furchtbar werden und das wird eine Katastrophe oder das wird konkret mir den Job kosten oder die Arbeit, die ich da mache, die wird ganz sicher nicht gut ankommen. Und mit der Frage, ist das so, kann man diesen großen aufgeblusterten irgendwas schon einmal sehr viel Wucht nehmen, weil entweder es ist noch gar nicht so und es liegt in der Zukunft, diese Angst. Und viele dieser Zukunftsängste, das sei garantiert, werden überhaupt nicht zutreffen. Und manches, was einfach gerade eine Angst so im Jetzt auch meint, mit der Frage, ist das so, lässt sie auch schon ganz gut besser fassen. Und sich dann bei der Angst einfach auch verkleinern. Neben der Angst gibt es ein tolles Konzept, das da lautet Zuversicht. Zuversicht nimmt der Angst sowieso schon einmal auch viel, viel Wucht. Denn, oder auch neben, also Zuversicht oder auch Vertrauen ein Stück weit ins eigene, also Selbstvertrauen, auch oft in dieses Vertrauen, dass die Dinge sich ganz sicher ändern werden. Wenn sie gerade ganz arg sind, dann ist es ziemlich sicher, dass es entweder eh noch ärger wird, um dann besser zu werden. Also es gibt schon ein Grundvertrauen auch in die Welt. Es lebt, das sehen wir auch an vielem, dass es Rhythmus gibt, wie ganz sicher nach dem Winter der Frühling wieder kommt oder nach der Nacht der Tag wieder beginnt. Es ist ganz sicher so, dass es überall eine Ordnung gibt, der auch wir unterliegen und auch dem ganz Argen unterliegt, nämlich dass sich es ändern wird.
Wenn einem dieses Grundvertrauen abhanden kommt, was macht man?
Man kommt zur Psychotherapie. Wenn man wirklich so Schwierigkeiten hat, und man mir wirklich merkt, dass man sehr ängstlich ist und dass man das Vertrauen verloren hat, sich selber verloren hat, dann ist es wirklich an einem Punkt möglicherweise, wo man sich überlegen kann, ob man nicht mit jemandem, also dem man sich dann anvertraut, wo man sich auch einmal Hilfe holt oder Unterstützung oder Beratung holt. Es muss nicht gleich die Therapie sein, aber dann ist es wirklich vielleicht an der Zeit, sich Unterstützung zu holen. Wenn man wirklich merkt, es ist jetzt schon ganz eng und es geht einem schon länger oder man spricht konkret von circa 4 bis 6 Wochen, jeden Tag über längere Zeit des Tages hinweg einfach schlecht. Das ist ganz konkret der Punkt, wo es Hilfe braucht.
Ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Und zwar haben wir darüber ganz kurz vorhin gesprochen, nämlich im Rahmen der Angst und wie das ist, wenn die finanzielle Situation irgendwie schwierig ist und wenn quasi, du hast das vorher so gesagt, wenn diese Angst im Vordergrund liegt oder wenn die auch nicht mehr weggeht oder wenn es so ein ganz grundsätzlicher Baustein ist der Situation, eben, dass es mir ökonomisch nicht gut geht, dann ist vielleicht auch der Schritt zu gehen, etwas anderes zu machen, damit ich diese Angst loswerde und ich vielleicht da wieder eine Sicherheit bekomme. Das heißt aber auch, ein Loslassen von dem, was ich mir eigentlich gedacht habe, dass ich tun kann in meinem Beruf oder mit meiner Passion, gerade in der Kunst und Kultur ist ja ganz viel eben von dieser Passion und Begeisterung dabei und auch eine hohe Identifikation mit dem, was man macht. Und es ist natürlich etwas extrem Unangenehmes, wenn man dann sagen muss, ich kann nicht mehr so weiter und ich muss jetzt was anderes machen oder ich muss eben aus der Beschäftigung mit Kunst und Kultur vielleicht nicht einen Job machen, sondern macht das eben in meiner, also verändert es und macht es dann vielleicht als Ausgleich zu etwas anderem im Sinn dieses Dreiecks wieder. Aber vielleicht wichtiger die Frage, wie schafft man es, sowas, wo man ganz stark damit identifiziert ist, auch loszulassen, wenn die Rahmenbedingungen einfach nicht in der Form passen, dass ich das jetzt als Beruf machen kann?
Wie schafft man es? Manchmal gelingt es tatsächlich übers Leid. Also manchmal muss einfach dann der Leidensdruck so weit steigen, dass das quasi hilft, Schritte zu gehen und um eine Veränderung herbeizuführen. Was man in der Therapie definitiv lernen kann oder lernt und in der Existenzanalyse sicher verstehen lernt, das ist, dass auch das oft Unangenehme, schier Unmögliche eigentlich das Gute manchmal ist. Also manchmal muss man durch was Unangenehmes durch, um weiter für sich dann zu verstehen, und das war notwendig und ist am Ende gut für mich. Also ja, es stimmt, wir tun uns wirklich schwer, wenn wir was noch nicht loslassen können und was noch nicht gut andenken können, aber Vertrauen in einen Prozess, es ist manchmal einfach auch notwendig, sich Zeit zu lassen, sich selber auch so zu verstehen, wo man von der Art und Weise, vom Temperament her ist. Manche Menschen brauchen für so Entscheidungsschritte länger. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das ist okay.
Eine Sache, die ich mir hier aufgeschrieben habe, und zwar Unterschiede bei unterschiedlichen Generationen, wie man mit Problemen umgeht. Ich habe da ein bisschen dran denken müssen, wie wir über die Überforderung gesprochen haben, Stichwort soziale Medien, Nachrichten, Informationsflut etc. Und du dieses Beispiel gebracht hast von dem Bauern im Mittelalter und sozusagen das Level an Information, das wir jeden Tag bekommen. Und da habe ich mir gedacht, Menschen, die als Digital Natives aufgewachsen sind, haben sicherlich eine andere Grundresilienz vielleicht entwickelt, oder zumindest wäre das mein Eindruck, vielleicht siehst du das ja auch ganz anders, mit dieser Informationsflut umzugehen. Und wie in allen anderen Bereichen auch, ist es im Kulturfeld natürlich, arbeiten Menschen mit unterschiedlichen generationellen Backgrounds zusammen, oftmals auch in unterschiedlichen Hierarchien, und dadurch entstehen vielleicht unterschiedliche Drucksituationen. Kannst du irgendwas zu sowas wie einem intergenerationellen Umgang mit Belastung, Überforderung oder umgekehrt mit der Frage der Resilienz sagen? Was ist deine Erfahrung da auch dazu?
Vielleicht ist es so, dass jede Generation für sich ganz eigene Werte lebt und hat, und dass im besten Falle es so in der Wertschätzung zwischen den Generationen gesehen wird, dass sich da Dinge ergänzen, dass die eine von der anderen was sieht, was brauchbar nützlich ist. Genau, also das ist jetzt einfach das, was ich so spontan dazu meinen würde, dass ich glaube, es unglaublich wertvoll ist, die Erfahrungen der Generation davor mit etwas, was ich neu an Kompetenzen und ganz natürlich aufgrund der Zeit, in der wir leben, entwickle, also das einfach so zu verbinden. Also das Verbindende statt dem Getrennten. Wenn es um eine gemeinsame Sache geht, ist das natürlich eigentlich eine schöne Synergie, die sich aus den verschiedenen Generationen und Lebenserfahrungen verschiedener alter Menschen erschließen kann.
Ja, so langsam kommen wir zum Abschluss. Vielleicht kannst du noch einmal ganz praktisch sagen, welche Möglichkeiten gibt es für Menschen in einer akuten Krise? Was können sie machen? Was sollen sie machen? Einerseits vielleicht, was ist im Rahmen der Selbsthilfe möglich, aber auch ganz konkret, wie geht man das an, wenn man einen Therapieplatz sucht? Da gibt es ja auch dann noch die Unterschiede, also Kassenplätze und Privatplätze. Wie man ja seit Jahren weiß, ist die Zahl der Kassenplätze viel zu niedrig für den hohen Bedarf, den es eigentlich gibt. Also ja, welche Schritte soll man tun? Oder auch vielleicht, wenn Menschen gar nicht, wie soll ich sagen, wenn das Umfeld sieht, dass hier jemand Hilfe benötigt, wie tut man da?
Genau. Ja, also das, wie du jetzt sagst, von außen, dass man oft dann schon mal Rückmeldung kriegt, das ist trotzdem auch manchmal recht hilfreich, wenn einem vertraute, nahestehende Menschen einfach auch rückmelden, du, mein Eindruck von dir ist. Konkret, wenn es einem wirklich schon, wie vorher schon gesagt, so über einigen Wochen hinweg, fast auf täglicher Basis, also sicher auf täglicher Basis, aber über den Tag hinweg einige Stunden, es einem nicht gut geht, wenn man dann auch merkt, man hat Probleme beim Schlafen oder beim Essen, verändert sich was oder das Suchtverhalten wird stärker. Dann genau, geht es konkret darum, wirklich sich Hilfe zu suchen, das auch ernst zu nehmen. Es muss nicht sein, dass man das Leid dann so vergrößert. Es ist auch notwendig, dann Hilfe zu suchen, um nicht Angststörungen, Depressionen. Also es ist dann schon auch die Devise, rasch darauf zu reagieren. Und es ist jetzt so, dass man in Österreich beispielsweise über Psy-Online Therapeutinnen und Therapeuten sich suchen kann. Es stimmt, Kassaplätze sind viel zu wenig. Momentan ist es so, dass die SVS und die BAIVB, glaube ich, heißt sie, die Zahlen, glaube ich, gerade seit 2026 knapp über 50 Euro dazu. Man kann die Therapiestunden refundieren. Die ÖGK zahlt leider nach wie vor jetzt auch mit dem Jahreswechsel weiterhin nur 33,70 Euro. Und dann muss man einfach schauen, kann man jetzt, wenn man keinen Kassaplatz bekommt oder es einfach jetzt notwendig ist, eine Therapie zu starten, das Geld aufbringen mit der Refundierung. Das kann man sich dann einfach eh ganz gut schauen, wenn man 3 Therapiestunden im Monat nimmt. Genau. Kann ich das berappen oder gibt es irgendwie im Bundesland schon Anlaufstellen, die auch und Angebote, die kostenlos sind, sei es eine telefonische Beratung Beratung, einfach im Sinne der Entlastungsgespräche gibt es guten kollegialen Austausch, intervisorisch zu arbeiten, gibt es Möglichkeiten in einem Betrieb Supervision zu nehmen, einfach wirklich einmal zu schauen, einfach auch schauen, wirklich im Umfeld gibt es wo Beratungsstellen, wo ich einfach einmal ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen kann. Oder war es jetzt zumindest einmal im Bundesland Wien. Es gibt zwei Einrichtungen, wo es auch kostengünstige Therapie gibt. Eine ist der Verein Tierraum, das andere ist IWIC. Genau, also sich in die Offenheit zu begeben und zu schauen, wie kann jetzt gute Unterstützung zu mir kommen.
Vielen Dank, Marlene, für deine ganzen Inputs und danke fürs Zeitnehmen.
Sehr gerne.
Das war ein ausführliches Gespräch mit der Wiener Psychotherapeutin Marlene Huemer. Mehr Informationen über sie und ihre Arbeit findet ihr auf marlene-huemer.at. Den von Marlene angesprochenen Überblick über Psychotherapeutinnen in Österreich findet ihr unter psyonline.at. Unter psychotherapie-steiermark.net findet ihr einen Überblick speziell für die Steiermark. Bei hilfswerk.at/steiermark findet ihr kostenfreie psychosoziale Beratung in den Regionen. Weitere kostenfreie Angebote und Beratung in Graz, Harzberg und Leibniz gibt es bei der Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit, gfsg.at. Telefonische Unterstützung und Krisenberatung bekommt ihr rund um die Uhr auch bei der Frauenhelpline unter 0800 222 555 oder dem Männernotruf unter 0800 246 247. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende der Kulturradiosendung. Mir bleibt jetzt noch, mich von euch zu verabschieden. Falls ihr generell Input oder Fragen zu der Sendung oder zu unserer Arbeit habt, meldet euch einfach bei uns unter office.igkultur@mur.at. Mehr Infos und Links zur Arbeit, Informations- und Beratungsangebot der IG Kultur Steiermark findet ihr auf steiermark.igkultur.at. Dort findet ihr auch die Links, um alle Kulturradiosendungen nachzuhören. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und beende die Sendung wie immer mit Antonio Gramsci. Kultur ist Besitz ergreifen von der eigenen Persönlichkeit. Sie dient dem Gewinn eines höheren Bewusstseins, durch das man den eigenen historischen Wert, die eigene Funktion im Leben, die eigenen Rechte und Pflichten zu begreifen vermag.
Helsinki 92.6.